Ja, Thomas hat es eben schon angekündigt. Wir wollen uns heute nochmal das Vaterunser anschauen. Und eigentlich hatten wir ja heute vor, das fertig zu machen, aber wir werden es nicht schaffen, so viel schon mal vorab. Und die Frage ist vielleicht nochmal, warum machen wir das überhaupt? Warum schauen wir uns das Vaterunser denn ein bisschen tiefer an? Ich habe da zwei Hauptstränge rausgeholt. Das eine ist, dass wir gerne tiefer und besser verstehen, also lernen, was wir letztlich immer wieder beten. Ne? Wir beten das Vaterunser immer wieder mal gemeinsam, vielleicht betet es der eine oder andere zu Hause, dass wir einfach wissen, was steht denn da drin, was heißt es alles. Und zum anderen hat Jesus das ja auch als Gebetsmuster dargestellt. Und ich denke, wir können alle, egal wie weit wir in dieser Beziehung vom Gebet in dieser Beziehung mit Gott schon gereift sind, können wir alle noch dazu lernen. Und letztlich ist das Vaterunser so ein bisschen wie so ein Baum, wo man, wenn man auf die Wurzeln schaut, dann ist es tief verwurzelt in der Bibel. Es gibt überall Stellen und Sachen, die dahin führen sozusagen. Und wenn man auf die Blätter schaut, dann sieht man, es ist voller praktischer Lehren. Es ist nicht nur ein Gebet, was man so dahin spricht, sondern es ist eben dieses gute Muster für Beten und Handeln, was die Bibel uns ja immer wieder nahelegt. Ne? Du sollst nicht nur beten und dann Gott alles tun lassen, so nach dem Motto, ich lehne mich zurück. Und wir sollen aber auch nicht nur handeln und so, als ob es Gott nicht gäbe und wissen ja, dass er alles tun muss. Das sind dann die Blätter von dem Baum. Und das werden wir uns heute eben mit diesem Aspekt ein bisschen anschauen. Was lehrt uns das Vaterunser ganz praktisch? Und wo sind die Wurzeln vom Vaterunser? Also wie ist es mit dem Rest der Bibel verknüpft? Und wenn du mir die, nee, erst bete ich noch und dann kannst du mir die Folien anmachen. Ja, danke Vater, dass wir heute was über das Gebet erfahren dürfen, was Vaterunser genannt wird. Und wir würden gerne ja dich besser verstehen, das Gebet besser verstehen und einfach ja ganz neu lernen, egal wie weit wir schon im Gebet mit dir sind, ganz neu lernen, was im Vater unser drinsteckt und was wir dadurch lernen können. Und so bitten wir dich, hilf du uns dabei durch deinen Geist. Amen. So, ich stelle Matthäus 6, 9 bis 13, da steht das Vater unser unter anderem drin. Es gibt noch eine Stelle in Lukas. Und wir waren letztes Mal bis hier gegangen. Also die ersten drei Bitten. Und da haben wir vom Prinzip gesehen, dass es da um Gott und um seine Ziele geht. Wir haben gelernt, dass man im Alltag und im Gebet Gott an die ganz erste Stelle stellen muss, wie Jesus das in diesem Vater unser macht, mit diesen ersten drei Bitten, die vielleicht nicht so klassischerweise unsere ersten drei Bitten im Gebet sind. Und jetzt werden wir sehen, dass letztlich der zweite Teil, also ab hier bis zum Ende von Vers 13. Das sind ganz praktische Bitten für unseren Alltag als Christen und auch da werden wir praktisch ein bisschen hinter die Kulissen schauen, werden sehen, eigentlich geht es da um unsere Heiligung. Das heißt, wie können wir mit Gottes Hilfe diese Ziele von Gott eben vorne anstellen? Wie können wir Gott immer ähnlicher werden? Und wie funktioniert das im Alltag? Und heute werden wir uns nur das tägliche Brot und das Vergeben der Schuld anschauen. Also nur, dass ihr so ein bisschen wisst, was euch erwartet. Und wir fangen an mit unser tägliches Brot gib uns heute. Und allein da steckt schon ganz viel drin und ich fange mit einem wunderbaren Punkt an, nämlich unser Sorgen. Und das ist nicht in dem Sinne wunderbar, aber die Bitte, die dahinter steckt, ist wunderbar. Gott erinnert uns, Jesus, wenn er uns dieses Gebet beibringt, erinnert uns daran, dass wir immer wieder zu Gott kommen dürfen mit unseren Bedürfnissen und darauf vertrauen, dass er für uns sorgt. Ein paar Verse weiter im gleichen Kapitel erklärt Jesus, dass wir uns nicht sorgen sollen und dass er sich um uns kümmert und dass er sich auch um die Vögel kümmert und dass wir viel mehr wert sind. Und ich finde, man könnte sich im ersten Moment sagen, ja, das ist ja so ein bisschen Widerspruch, weil Jesus sagt zu uns, sorgt euch nicht, Gott kümmert sich eh um euch. Und trotzdem bringt er uns bei, dass wir ihn bitten dürfen. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und ich finde das wunderschön, weil Gott nicht so ist, wie wir vielleicht als Menschen manchmal, vertrau mir und sei still, ich kümmere mich schon, sondern er kümmert sich und ist trotzdem gnädig genug, dass er uns sagt, du darfst mich darum bitten. Du darfst immer wieder zu mir kommen. Ich weiß, was du brauchst, aber ich höre dir auch gerne zu, weil er weiß, dass dieses Bitten und bei ihm ablegen uns gut tut, einerseits uns aber auch daran erinnert, dass er versorgt. Und in dem Wissen, das ist der erste Punkt, in dem Wissen können wir dann eben beten, dass wir wissen, wir können unsere Sorgen bei Gott abladen. Er kümmert sich täglich um uns. Es geht aber noch weiter. Wir wollen auch dankbar sein und teilen. Das steckt auch da drin. Ich habe ja vorhin gesagt, es wird ganz praktisch. Thomas hat es in der Moderation schon anklingen lassen. Wir leben in einem Teil der Welt, wo unser tägliches Brot gibt uns heute einen anderen Widerhall hat als in anderen Teilen der Welt. Und das ist schon mal ein Punkt, wo wir einfach dankbar sein können, wo uns das Gebet auch daran erinnert, nicht nur zu bitten, sondern auch zu danken. Dass wir das nicht als selbstverständlich achten und dass wir auch wissen, es könnte sich jederzeit ändern, wenn Gott uns nicht versorgen würde. Und das ist der Teil, der da drin steckt. Das ist dieses, wir sollen nicht nur beten und tun im geistlichen Sinne, sondern auch im ganz praktischen Sinne. Ne? Die Bibel lehrt einerseits, wer zu faul ist, um zu arbeiten, der soll auch nicht essen. Und andererseits bringt sie uns bei, vor Gott zu kommen und zu wissen, dass wir von ihm abhängig sind für unsere Versorgung. Also diese Mischung aus Tätigsein und auf Gott vertrauen, das ist das, was die Bibel und Gott von uns möchte. Und jetzt habt ihr alle schon gesehen, dass ich auch noch Unteilen dazu gepackt habe. Das ist, weil mich in der Hinsicht ein Vers oder eine Stelle besonders angesprochen hat. Ich lese es euch mal. Da geht es darum, wo Paulus Kollekte gesammelt hat für Jerusalem. Denen ging es schlecht, die hatten nicht genug. Und dann hat er bei den Gemeinden, die er gegründet hat, Geld gesammelt. Und da hat er den Korinthern geschrieben, dass sie teilen sollen. Und er schreibt, es geht nicht darum, dass ihr Mangel leiden sollt, damit andere Erleichterung haben, sondern es geht um einen Ausgleich. Jetzt soll euer Überfluss ihrem Mangel abhelfen, damit auch ihr Überfluss einmal eurem Mangel dient. So soll es zu einem Ausgleich kommen. Wie geschrieben steht, wer viel sammelte, hatte keinen Überfluss und wer wenig sammelte, hatte keinen Mangel. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie kommst du denn jetzt bitte mal darauf? Es ist ein kleines Wort in dem Vaterunser. Es heißt, unser täglich Brot gib uns heute, nicht mein täglich Brot gib mir heute. Und ihr erinnert euch vielleicht, wir hatten letztes Mal gesagt, das Vaterunser ist ja was, deshalb beten wir das ja oft als Gemeinschaft, was wir als Leib Christi, als Gemeinde gemeinsam beten. Und wenn wir dann gemeinsam beten, unser täglich Brot gib uns heute und dabei denken, ho, brauche ich nicht, habe ich schon, dann haben wir nicht nur die Dankbarkeit vergessen, sondern auch das Teilen. Das Gebet möchte uns auch ganz praktisch daran erinnern, wenn wir unser täglich Brot gib uns heute beten, dass es auch andere uns gibt, andere Christen, die in dieser Welt ganz praktische Dinge nicht haben, die wir haben. Und so möchte uns das Gebet daran erinnern, dass wir eben auch da wieder handeln und beten gemeinsam. Ein dritter Punkt ist sich begnügen. Ihr habt vielleicht gemerkt, dass Jesus nicht gebetet, also gesagt hat und beigebracht hat zu beten, unser Vier-Gänge-Menü bis ans Ende unseres Lebens gib uns jetzt schon. Ne? Es ist unser täglich Brot. Und auch damals, es war eine andere Zeit als jetzt, ja, es gab noch keine Vier-Gänge-Menü-Restaurants, aber auch damals gab es schon anderes als Brot. Auch damals stand Brot schon als Zeichen für diese Grundlage des Lebens, für dieses Basisernährungsmittel, das, was man eben braucht, um zu überleben. Und auch damals schon wusste man, was täglich heißt. Ne? Es ist nicht von jetzt an bis in alle Ewigkeit, sondern es ist Tag für Tag immer wieder neu. Ja, Gott versorgt uns, aber Luxus ist nicht das Ziel, auch nicht im Vater unser. Und das schlägt seine Wurzeln rüber zu Sprüche 30. Auch eine ganz schöne Stelle. Falschheit und Lüge lass ferne von mir sein, wird da gebetet. Armut und Reichtum gib mir nicht, lass mich aber mein Teil Speise dahin nehmen, das du mir beschieden hast. Ich könnte sonst, wenn ich zu satt würde, verleugnen und sagen, wer ist der Herr? Oder wenn ich zu arm würde, könnte ich stehlen und mich an dem Namen meines Gottes vergreifen. Da betet Agur, ein aus meiner Sicht sehr weiser Mann, der eben zu Gott sagt, gib mir nicht zu viel, sonst fange ich an zu denken, ich komme alleine zurecht. Und gib mir aber auch nicht zu wenig, dass ich nicht irgendwie in die Versuchung komme, irgendwas zu machen vor lauter Angst zu überleben. Und dieses gesunde Mittelmaß vom täglichen Brot im Vergleich zum Vier-Gänge-Menü, das ist was, was wir auch in unsere andere Bitten mit ins Gebet hineinziehen können, wo wir immer wieder prüfen können, sind wir noch im Mittelmaß, bitten wir Gott um die Versorgung, um das, was wir wirklich brauchen, oder verlangen wir von Gott, dass er uns Luxus und Überfluss gibt. Und der letzte und ich finde wichtigste Punkt zu dem täglichen Brot, ich habe das mal überschrieben mit das Brot des Lebens. Wenn man diese Bitte hört, unser tägliches Brot gib uns heute, ist man ganz schnell und ganz oft bei der Versorgung im Alltag, bei der Nahrung eben. Und das ist auch richtig, das steckt auch da drin. Aber es steckt auch viel mehr da drin, weil ihr wisst, dass Brot in der Bibel mehr bedeutet als nur das reine Nahrungsmittel. Auch das hat Thomas eben schon schön angedeutet. Auch unser geistliches Leben muss ernährt werden. Und die Frage ist, wie? Und ihr wisst es, Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich lese es euch nicht vor, aber da steht's, Johannes 6, 35, ich bin das Brot des Lebens. Wir bitten also auch, wenn wir sagen, unser tägliches Brot gib uns heute, dass Jesus uns auch geistlich ernährt. Und auch da gelten verschiedene Punkte. Das erste ist, es heißt täglich. Und das zweite ist, auch da müssen wir handeln und beten. Genau wie bei den praktischen Punkten im alltäglichen Leben. Wir müssen uns auch bedienen an Gottes Wort. Es gilt eigentlich wie bei der körperlichen Nahrung. Es kommt nicht von alleine, aber wir sind auf Gott angewiesen. Und Gott wird in seiner Allmacht nie, sei es jetzt in der leiblichen Nahrung oder in der geistlichen Nahrung, wird er nie durch seine Allmacht unsere Bequemlichkeit kompensieren. Wir dürfen und sollen bitten, dass er uns versorgt, aber wir müssen dann auch entsprechend handeln. Und da können wir uns immer wieder neu fragen, welche Rolle haben denn Gott und sein Wort und letztlich auch das Gebet in unserem Alltag? Ne? Alltag, weil unser tägliches Brot gib uns heute. Und es gibt so ein biblisches Prinzip, was wir an verschiedenen Stellen lesen, in den Paulusbriefen und in Hebräer, wo einfach dieses Prinzip erklärt wird, ein Kind, was wachsen will, muss gute, gesunde, viel Nahrung zu sich nehmen, sonst wird es sich nicht gut entwickeln. Und dieses Bild wird immer übertragen dann auf unser geistliches Wachstum. Wenn wir gesund wachsen wollen, wenn wir wachsen wollen in der Beziehung zu Gott, dann müssen wir uns auch geistlich ernähren. Und Jesus hat sogar so zu Gott gebetet. Also Johannes 17, das ist das, was man das hohepriesterliche Gebet nennt, da betet Jesus zu Gott für uns und er sagt, heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Also Jesus bittet Gott, ich sage es mit meinen Worten, dass Gott uns heiligt, also uns immer mehr Gott ähnlich werden lässt. Und er sagt ihm auch gleich, wie er es tun soll, nämlich durch sein Wort. Und das Gleiche wird auch nochmal in Epheser ein bisschen komplizierter zur Sprache gebracht, aber auch das kann man noch gut verstehen. Ihr Männer liebt eure Frauen, und zwar so, wie Christus, der Messias, die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Das ist der Vorspann, wo Paulus einfach nur sagt, dass Männer die Frauen lieben sollen, das vergessen wir jetzt, das hat aktuell mit dem Thema nichts zu tun, aber dass Christus die Gemeinde geliebt hat und sich für sie hingegeben hat. Und jetzt ist vom Prinzip, wie uns erklärt, warum ist Jesus für uns gestorben? Jetzt kommt Vers 26. Er tat das, um sie zu heiligen, indem er sie im Wasserbad seines Wortes reinigte. Also mit meinen Worten, Jesus ist für uns gestorben, damit wir heilig werden. Natürlich im Endeffekt final erst im Himmel, aber der Vers sagt auch schon, indem er sie im Wasserbad seines Wortes reinigte. Also auch schon jetzt im Alltag, immer wieder will uns Jesus durch sein Wort heiligen. Und das ist wieder unser tägliches Brot, gib uns heute diese praktische, nahrungstechnische Dimension und diese geistliche Nahrung, die Gott uns geben möchte. Jetzt haben wir die Gedanken zum täglichen Brot gehört und wollen wechseln zu Vergib uns unsere Schuld. Wie gesagt, der rote Faden. Es gibt viele Verbindungen zwischen den einzelnen Bitten. Da will ich jetzt nicht ins Detail gehen, aber ein roter Faden ist eben dieses Thema Heiligung. Wir haben eben gesehen, unser tägliches Brot gib uns heute hat was mit Heiligung zu tun. Und vergib uns unsere Schuld, ist vielleicht ein bisschen einleuchtender, hat auch was mit Heiligung zu tun. Und ich muss sagen, ich bin richtig heftig hängen geblieben an diesem kleinen Sätzlein, weil ich das schon oft gebetet habe, so wie ihr auch. Und jetzt habe ich da gelesen, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und ich bin an diesem wie auch wir hängen geblieben. Vielleicht ist euch das auch schon mal so passiert. Ich finde, das klingt so ein bisschen wie, wenn ich vergebe, vergibt Gott auch. Und in Lukas, in der Parallelstelle, steht sogar, denn auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das klingt so ein bisschen wie so ein Kuhhandel mit Gott, ne? Ich vergebe, also musst du mir auch vergeben. Und da gehen erstmal alle Alarmglocken hoch, weil das ist ja nicht die Botschaft der Bibel. Das heißt aber auch, wir müssen verstehen, was das heißt. Ist Vergebung durch Gott an uns, an irgendeine Bedingung geknüpft oder nicht? Und es wird sogar noch heftiger, finde ich, dass Jesus die Stelle danach, wenn er fertig ist mit dem Gebet, erklärt er die ja auch. Also er greift nur die Stelle auf und erklärt, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Das kann man schon nicht mehr leugnen, das ist eindeutige Sprache. Und da habe ich mir gedacht, das muss man ein bisschen vertiefen, einfach ein bisschen verstehen, was meint Jesus damit und was meint er damit nicht. Weil eben Vergebung so ein zentrales Thema in der Bibel ist. Und deshalb werden wir uns das jetzt mit dem Fokus ein bisschen genauer anschauen. Was wir alle wissen, ist, dass Sünde Beziehungen stört oder zerstört. Und zwar, ich nenne es mal so, die vertikale Beziehung zu Gott und die horizontale zu den anderen Menschen. Und sie bleibt ein Störfaktor, solange sie nicht bekannt und vergeben wurde. Und im ersten Schritt wollen wir uns mal anschauen, was es heißt, dass Sünde, ich habe immer das Zer zwischen Klammern gesetzt, Sünde stört oder zerstört, je nachdem die Beziehung zu Gott. Und da gibt es zwei ganz wesentliche Aspekte, die wir voneinander trennen müssen. Und wir fangen mal mit dem heiß entscheidenden Aspekt an. Das fühlt sich nämlich gut an, damit anzufangen. Erstens ist der Punkt natürlich, solange wir nicht Kinder Gottes sind, solange wir nicht Jesus sein Werk für uns angenommen haben, ist es tatsächlich so, dass Sünde uns dauerhaft von Gott trennt. Wir sind geistlich tot, wie das die Bibel nennt. Da gibt es viele Stellen, eine eindeutige in Römer 6, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Sünde führt zu Tod. Die Gnadengabe Gottes aber, ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Keine Beziehung möglich, es führt zum Tod, wir haben keinen Kontakt mit Gott. Aber wir wissen genauso, und das ist auch richtig so, und das möchte ich an der Stelle betonen, bevor wir weitermachen, wir wissen genauso, und auch da gibt es viele Stellen, dass dem Christen alle Sünden vergeben sind, ohne Ausnahme. Ich habe mal zwei Verse rausgenommen. In 1. Johannes steht, ich schreibe euch, Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen, bedingungslos. Und in Kolosser 2, er, also Jesus, hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war. Das ist eine andere Umschreibung von die Sünde, die sich in unserem Leben angehäuft hat. Und hat ihn aufgehoben und an das Kreuz geheftet. Wir fangen mit diesem heilsentscheidenden Aspekt an. Nichts, kein einziges Werk ist neben dem Tod und der Auferstehung von Jesus als heilsentscheidend dargestellt in der Bibel und ist auch nicht notwendig. Und nicht einmal das Bekenntnis unserer Sünden. Es geht nicht darum, ob unser Sündenbekenntniskatalog vollständig ist oder nicht, weil so nebenbei gesagt, das wird er auch nie sein. Wir machen auch ganz viele Sünden, die wir gar nicht bemerken in unserem Alltag. Unsere Rechtfertigung hängt allein von Jesus ab. Also, ganz klare Sache, der heilsentscheidende Aspekt der Vergebung ist dem Christen gegeben bei seiner Bekehrung und er wird auch nicht von ihm weichen. unabhängig von seinem Bekenntnis der Schuld. Und jetzt kommt aber der Punkt, wo wir sagen können, ja, okay, ist nicht heiß entscheidend, also alles gut. Thema hat sich erledigt, Haken dran, passt schon. Von wegen, sagt die Bibel. Ganz so einfach ist es nicht. Es ist richtig, dass keine Sünde dieser Welt uns von Gott trennen kann. Aber es ist genauso richtig, dass die Beziehung getrübt werden kann. Und das nimmt die Bibel sehr ernst. Und das nimmt Gott sehr ernst. Und ich habe mal ein paar Stellen rausgesucht, die das darstellen. Ich werde die nicht groß kommentieren, weil die alle ziemlich selbsterklärend sind. Die einfach zeigen, dass Sünde in unserer Beziehung zu Gott einen Haken bringt, die ein Problem darstellt. So. Psalm 32, ganz bekannt, David hat Sünde begangen und bekennt das vor Gott. Eine Unterweisung Davids. Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Falsch ist. Und jetzt kommt's. Denn da ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretung bekennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Kann man eigentlich nicht besser umschreiben. David verschmachtet fast, weil er seine Sünde nicht bekannt hat. Und in dem Moment, wo er sie bekennt, ist sie vergeben. Er spürt, ich kann wieder aufatmen, ich kann wieder Luft holen. Die Beziehung zu Gott ist wieder hergestellt. Kürzer, aber genauso ausdrucksstark. Wer seine Sünden verheimlicht, dem geht es nicht gut. Punkt. Doch wer sie bekennt und von ihnen lässt, über den erbarmt sich Gott. Die nächste Stelle ist relativ lang, ich werde aber nicht alles vorlesen. Da geht es darum, das ist in Jesaja steht das, Jesaja 1, und da geht es darum, dass Gott sich vom Prinzip beschwert, dass sein Volk ihm dient, im Gottesdienst, wie wir das hier auch tun gerade, damals eben durch die Opfer, dass sie aber mit dem Herzen gar nicht dabei sind und dass noch Sünde im Weg ist. Ich lese nur ausgewählte Stellen, zum Beispiel hier, ich bin satt der Brandopfer von Widdern und des Fettes von Mastkälbern und habe keinen Gefallen am Blut der Stiere, der Lämmer und Böcke. Anders gesagt, ich habe euren Gottesdienst satt, sagt Gott, ganz klar. Und weiter geht es mit den Speisopfern, mit dem Räucherwerk. Also er beschreibt den ganzen Gottesdienst und sagt, es langt, es gefällt mir nicht mehr. Hier steht, ich mag es nicht. Meine Seele ist Feind. Also ganz, ganz starke Ausdrücke. Und der Grund, der kommt, das ist vielleicht noch, das passt vielleicht noch mehr zu unserem Gottesdienst, wie wir es heute leben. Wenn ihr auch viel betet, höre ich euch doch nicht. Und jetzt kommt der Grund, denn eure Hände sind voll Blut. Das meint nicht nur Mord, ne? Das meint auch einfach diese Schuld, die vor Gott sich angesammelt hat. Und dann kommt der Aufruf, wascht euch, reinigt euch und so weiter. Und ganz zum Schluss, kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden auch blutrot ist, eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Wenn sie rot ist wie Purpur, soll sie doch wie Wolle werden. Vom Prinzip beschwert sich Gott, ihr kommt zum Gottesdienst, und ihr habt Sünde in eurem Leben, die nicht bekannt ist, die nicht ausgeräumt ist. Ich will euch nicht mehr hören. Ruft sie aber auch auf, kommt zu mir, bekennt das, dann können wir das ausräumen und dann können wir wieder auf einer guten Grundlage anfangen. Ganz ausdrucksstark, deshalb habt ihr es schon oft gehört, Jesaja 59, siehe, des Herrn Arm ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte. Seine Ohren sind nicht taub geworden, sodass er nicht hören könnte. Sondern eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Jetzt sagt ihr vielleicht, okay, wir haben es verstanden, reicht, es reicht auch, wir sind fertig. Aber das ist ja alles nur Altes Testament. Wir sind ja jetzt durch Jesu Tod auf einer ganz anderen Beziehungsebene. Da möchte ich euch an die Stelle vom Vaterunser von eben erinnern, wo Jesus ja ganz klar im Gebet und danach lehrt, Vergebung ist wichtig. Und ich möchte euch noch zwei Stellen aus dem Neuen Testament zeigen, einfach, dass man sieht, diese Lehre zieht sich durch die ganze Bibel, nicht nur durchs Alte Testament. Wenn Bedingungen wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Da wird oft betont, dass Gott uns vergibt. Das ist auch richtig, das ist auch schön. Aber genauso steht eben auch, dass wir unsere Sünden bekennen müssen. Und die vielleicht, ich nenne es mal heftigste Stelle in dem Bezug, die Korinther haben Quatsch beim Abendmahl gemacht und das gar nicht so gefeiert, wie sie es sollten. Und Paulus wirft ihnen das schwer vor. Und jetzt sagt er, aus diesem Grund, also weil ihr das so gelebt habt, sind ja so viele von euch schwach und krank und nicht wenige sind schon gestorben. Doch wenn wir mit uns selbst ins Gericht gingen, würden wir nicht gerichtet. Aber selbst wenn wir jetzt vom Herrn gerichtet werden, dann ist das eine Zurechtweisung für uns, damit wir nicht zusammen mit der Welt verurteilt werden. Also vielleicht das mal vorweg. Ganz wichtig, Krankheit ist nicht eine direkte und nötige und konsequente Folge von Sünde. Also diese Stelle sagt nicht aus, wenn du krank bist, dann hast du gesündigt. Das ist falsch, biblisch gesehen. Das ist auch nicht das, was wir betonen möchten. Nur, genauso klar kann man die andere Seite auch nicht aussehen. Diese Stelle sagt, ja, manchmal schickt Gott als Folge von unserer Sünde gewisse Strafen. Das kann Krankheit sein, es kann was anderes sein. Und was ich besonders spannend finde an der Stelle ist, Gott sagt, wenn wir mit uns selbst, also Paulus sagt an der Stelle, wenn wir uns selbst mit uns selbst ins Gericht gingen, würden wir nicht gerichtet. Und da sagt diese Stelle, dass vom Prinzip Gottes Eingreifen so eine letzte Maßnahme ist, damit wir uns nicht noch weiter von ihm entfernen. Wenn wir selber unsere Schuld analysieren, bekennen und uns wieder zu Gott richten, dann muss Gott nicht so einschneidend eingreifen. Und der Grund ist, damit wir nicht zusammen mit der Welt verurteilt werden. Gott möchte seine Kinder immer wieder zu sich ziehen, weil er sie ja retten will, weil er sie gerettet hat. Und deshalb muss er manchmal scharf eingreifen. Also wir halten fest, nicht bekannte Sünde stört unser Verhältnis zu Gott und muss weggeräumt werden. Und wenn wir es nicht tun, tut es manchmal, wie wir gesehen haben, Gott sogar selbst für uns, dass er unsere Alarmglocke wieder anmacht. Und deshalb hat sie so einen zentralen Platz im Vaterunser als tägliche Bitte und wird von Jesus auch so kommentiert. Und dieses Zusammenspiel aus, es ist nicht heilsentscheidend, aber es ist beziehungsentscheidend, das hat Jesus wunderbar in Johannes 13 erklärt, bei der Fußwaschung. Jesus will die Füße waschen und die Jünger sagen alle nein und Petrus bringt es auf den Gipfel und sagt, nee, Finger weg, das ist nicht dein Job. Und dann sagt Jesus, doch, es muss sein, sonst hast du keinen Teil an mir. Und dann sagt Petrus, okay, gut, dann wasch mal den ganzen Körper, ihr kennt die Stelle. Und dann antwortet Jesus, wer gebadet hat, ist ganz rein. Er muss sich später nur noch die Füße waschen. Und ihr seid rein, allerdings nicht alle. Die Stelle erklärt ganz klar, wir als Christen sind sozusagen gebadet. Wir sind rein. Gott hat uns gewaschen, die Heilsbeziehung zu ihm ist da. Die wird sich auch nicht verändern. Aber die Füße müssen regelmäßig gewaschen werden. Der Alltag macht uns dreckig sozusagen. Wir fallen immer wieder in Sünde. Und das muss sauber gemacht werden. Und ich finde, da ist das Bild einfach, was wir natürlich aus dem Alltag kennen. Ich sage jetzt mal Vater und Kind, das kenne ich am besten. Ihr könnt es aber auch übertragen. Wenn ein Kind was tut, was es nicht darf und sich weigert, die Schuld zu bekennen, und einfach zu sagen, ja, es war schlecht, es tut mir leid, dann wird der Vater nicht sagen, okay, gut, dann bist du nicht mehr mein Kind. Das ist geklärt, zieh aus, Beziehung ist beendet, ich will dich nicht mehr sehen. Die Beziehung bleibt bestehen, das ist dieses Heilsentscheidende. Wir bleiben immer Gottes Kind, egal was wir tun, egal was wir bekennen. Aber die Beziehung wird leiden, ne? Wenn mein Kind irgendwas gemacht hat und sich immer weigert, es zu bekennen und darin verharrt und immer tiefer drin verstrickt, dann wird die Beziehung zu mir leiden. Und es wird mich verletzen. Ein zweiter Punkt in dieser Beziehung, Sünde und unser Umfeld. Sünde zerstört die Beziehung untereinander. Da werde ich weniger zu sagen, das kennen wir aus dem Alltag. Ne? Das ist euch allen bekannt. Wenn ich euch anlüge, dann entsteht Misstrauen. Logische Konsequenz. Mit der Zeit kann man ihm glauben, kann man ihm nicht glauben. Wenn ich immer böse über euch rede, dann entsteht bei euch Traurigkeit. Das Verhältnis verschlechtert sich. Und so weiter und so fort. Wir wissen es aus unserem Alltag, wenn wir Sünde begehen, dann zerstört es unsere Beziehung, dann stört es unsere Beziehung. Und wir wissen genauso, solange es nicht bekannt und vergeben ist, steht was zwischen uns. Und jetzt die Frage, warum ist das so tragisch? Das ist eine einfache Frage. Natürlich ist eine zerstörte oder eine gestörte Beziehung nicht schön. Und man könnte aber noch hinzufügen, wenn wir eine gestörte Beziehung gegenüber einem Nichtchristen haben, dann sind wir ein schlechtes Zeugnis. Wie wollen wir ihm von Gottes Liebe erzählen, wenn wir ihn gerade betrüben und die Beziehung gestört ist? Wenn es aber gegenüber einem Christen ist, dann ist es genauso schlecht, weil wir ja alle eins in Christus sind. Der Körper ist dann im Bild der Bibel gesprochen gegen sich zerstritten. Jetzt stellt euch vor, ich will laufen, aber meine Hand hat was gegen mein Bein und fängt immer an drauf zu hauen. Mein Kopf hat was gegen das andere Bein und gibt die falschen Befehle. Die Augen wollen nicht hinschauen, weil sie beleidigt sind und so weiter und so fort. Und dann will ich loslaufen. Ich mache es jetzt nicht, weil ich würde mich kläglich dahinlegen. Und so ist es mit uns als Gemeinde. Wenn alle Beziehungen irgendwo auf irgendeiner Ebene oder viele Beziehungen leiden, dann sind wir nicht fähig, an Gottes Reich zu arbeiten, diese ersten Bitten aus dem Vater Unser zu erfüllen. Und deshalb ist diese Einheit unter uns wichtig. Und der letzte Punkt ist, dass eine Störung untereinander natürlich auch wieder eine Störung zwischen uns und Gott bedeutet. Und dazu will ich euch jetzt als letzten Punkt für heute, eine gestörte Beziehung untereinander stört auch die Beziehung zu Gott, will ich euch noch ein Gleichnis vorlesen, weil Jesus genau diesen Punkt mit der Vergebung so gut auf den Punkt gebracht hat. Es ist ein bisschen länger, aber es ist eine Geschichte. Dann kam Petrus zu Jesus und fragte: Herr, wie oft darf mein Bruder gegen mich sündigen und ich muss ihm vergeben? Ich bin mal großzügig und sage: 7-mal? Nein, antwortete Jesus, nicht 7-mal, sondern 77-mal. Oder 70-mal, 7-mal, je nachdem. Deshalb ist es so mit der Himmelsherrschaft wie mit einem König, der von seinen Dienern Rechenschaft verlangte. Gleich am Anfang brachte man einen zu ihm, der ihm 10.000 Talente schuldete. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit seiner Frau, den Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen, um die Schuld zu begleichen. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat ihn auf Knien: Herr, hab Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Da bekam der Herr Mitleid. Er gab ihn frei und er ließ ihm auch noch die ganze Schuld. So nebenbei hier bekehrt sich der Knecht sozusagen. Also es ist ein christlicher Knecht. Es gibt ja auch andere Knechte in der Bibel. Das muss man im Kopf behalten. Das ist ein Knecht, der an Gott glaubt. Doch kaum war der Diener zur Tür hinaus, traf er einen anderen Diener, der ihm 100 Denare schuldete. Er packte ihn an der Kehle, würgte ihn und sagte: Bezahl jetzt endlich deine Schulden. Da warf sich der Mann vor ihm nieder und bat ihn: Hab Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, bis er ihm die Schulden bezahlt hätte. Als die anderen Diener das sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ sein Herr ihn rufen und sagte zu ihm: Was bist du für ein böser Mensch? Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du nicht auch mit diesem anderen Diener Erbarmen haben müssen, so wie ich es mit dir gehabt habe? Der König war so zornig, dass er ihn den Folterknechten übergab, bis er alle seine Schulden zurückgezahlt haben würde. So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Es ist so ein bisschen die Zusammenfassung von dem, was wir bisher gesagt haben, weil da klingelt jetzt einiges. Wenn es nicht klingelt, dann bringe ich es gleich zum Klingeln. So wird euch mein himmlischer Vater jeden von euch behandeln. Das richtet sich an Christen, nicht an Nichtchristen. So wird mein Vater jeden von euch behandeln. Die Folterknechte. Wenn ihr nicht vergebt. Und dann kommt auch noch von ganzem Herzen oder von Herzen, je nachdem welche Übersetzung. Was heißt das? Wir haben schon gesehen, es war ein Christ. Und ihr merkt es im Vergleich zu anderen Gleichnissen, wo dann auch nichtchristliche Knechte mitspielen. Da heißt es, werft ihn hinaus in die Finsternis. Der gute Mann hier wird nicht in die Finsternis hinausgeworfen. Er wird, bevor seiner Bekehrung war die Rede, ob er verkauft wird. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Er wird nur den Folterknechten übergeben, da kommen wir gleich noch zu. Aber er wird nicht hinausgeworfen. Die heilsentscheidende Beziehung bleibt bestehen. Er bleibt sozusagen der Knecht seines Königs. Aber er wird unter die Zucht des Königs gestellt, den Folterknechten übergeben, und der König ist zornig. Das ist schlimm genug. Das ist klar genug, das ist eindeutig genug. Und das ist das, was wir vorhin in 1. Korinther 11 gesehen haben. Ne? Dieses, wenn ihr auf Biegen und Brechen auf eure Schuld besteht und sie nicht bekennt, dann kann irgendwann Gott euch auch züchtigen. Dann kann Gott euch zurückholen, weil er seine Kinder liebt und nicht möchte, dass sie sich noch weiter entfernen. Und das ist das, wofür hier der Folterknecht steht. Der eben dann praktisch durch, was wir Menschen als unschöne, ungünstige Lebensumstände bezeichnen würden, eben dafür sorgt, dass der Knecht zum Überlegen kommt. Auch da nochmal, einfach, dass es klar ist, nicht alle unschöne, ungünstige Lebensumstände kommen aus dem Grund. Nur manche. So, jetzt kann man sich fragen, warum reagiert Gott, oder in dem Beispiel der König, so heftig? Er ist zornig, er übergibt ihn den Folterknechten. Und ich finde, nichts bringt es so gut zum Tragen wie das Gleichnis selbst. Ne? Die beiden haben eine Schuld. Ich habe es mal gegenübergestellt, einmal 3 Monatslöhne, das ist, was der Knecht dem anderen Knecht schuldet. Da muss man schon sagen, das ist schon viel. Es ist nicht nur 1 Cent, es sind 3 Monatslöhne. Also Vergebung kann uns durchaus was kosten. Das leugnet die Bibel nicht. Aber was der Knecht dem König geschuldet hat, das waren 2 Millionen Monatslöhne. Das ist eine ganz andere Nummer. Und ganz abgesehen davon, dass Talent damals die größte Währung war und 10.000 so viel wie unendlich bedeutet, also es macht einfach klar, die Summe ist unbezahlbar. Das ist das, was Gott uns erlassen hat. Und trotzdem redet der Knecht genau so, beide reden gleich. Ich kann nicht zahlen, hab Gnade. Der eine kommt gerade raus und wurde begnadigt und dann sagt er, vergiss es. Und da zeigt uns Gott ganz klar, wenn wir nicht vergeben, dann sind wir eben unbarmherzig. Wir spiegeln nicht Gottes Charakter wider. Solange etwas zwischen uns und einem Menschen ist, ist es auch zwischen Gott und uns. Wir sind ungehorsam, wir handeln nicht wie er und er leidet darunter. Das kann man sich auch ganz gut vorstellen. Mir geht es so, wenn ich jetzt mich in meine Familie reinversetze, wenn meine Kinder zerstritten sind, dann leide ich mit. Es ist mir nicht egal, wenn die untereinander sich nicht grün sind und sich nicht versöhnen wollen. Und wir sehen es auch hier, die anderen Knechte wurden traurig. Die haben gemerkt, das stimmt nicht, das passt nicht, das hakt. Und so ist es eben, dass Gottes Ziel für uns als seine Kinder ist unsere Heiligung, dass wir immer mehr seinen Charakter widerspiegeln. Und Gott ist ein gnädiger, vergebender Gott. Wenn wir nicht vergeben haben, dann spiegeln wir nicht seine Eigenschaften. Und das Maß, mit welchem wir unsere Schuld gegenüber anderen und gegenüber Gott realisieren, bestimmt letztlich auch das Maß unserer Liebe zu Gott und untereinander. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Wenn wir nicht um Vergebung bitten, wenn wir nicht vergeben, hindert es uns daran, das größte Gebot vollumfänglich zu leben, das Gebot der Liebe zu Gott und zu den Mitmenschen, aber auch in dieser Liebe zu wachsen. Also vom Prinzip lehrt uns diese Bitte im Vaterunser, beziehungsweise erinnert uns daran, dass wir das nicht nur beten müssen, sondern dass wir auch aktiv werden müssen. Da haben wir es wieder. Beten und handeln. Bekenne Gott deine Schuld regelmäßig. Das ist wichtig und hat sonst wichtige Auswirkungen auf deinen Weg mit Gott. Das haben wir jetzt in vielfältiger Weise gesehen. Es ist dann einfach im Weg. Der andere Punkt, vergib anderen regelmäßig und häufig, 70x7 und ohne Einschränkung. Sonst leidet deine Beziehung zu ihm und dadurch auch letztlich deine Beziehung zu Gott. Und einen ganz klitzekleinen Nachtrag noch, nur damit das richtig verstanden ist. In Lukas 17 lesen wir, dass Vergebung und Wiederherstellung der Beziehung nur im Zusammenspiel mit Buße des anderen geht. Also Gott verlangt von uns keine Pauschalvergebung, so nach dem Motto, egal, du hast mich verletzt, ob es dir wichtig ist oder nicht, ob es dir egal ist oder nicht, ich vergib dir einfach mal pauschal, Das ist nicht das, was Gott von uns verlangt, denn er möchte die Beziehung wiederherstellen. Das heißt, ich soll dem anderen vergeben, wenn der andere das auch bereut. Und deshalb, das haben wir am Gemeindetag gesehen, wenn der andere das nicht merkt und ich weiß und ich immer noch verletzt bin, dann soll ich auf ihn zugehen und ihn darauf hinweisen, damit die Beziehung wiederhergestellt werden kann. Ich überhüpfe jetzt ein paar Sachen, wundert euch nicht. So, da. Wir kommen nämlich zur letzten Folie, zur Zusammenfassung. Wir haben uns heute diese zwei Bitten angeschaut mit diesem Aspekt, was lehrt es uns über Heiligung, was lehrt es uns ganz praktisch, was wir im Alltag tun sollen. Und ich habe sie einfach nochmal eingeblendet, nehmt euch Punkte mit für euren Alltag, die ihr beherzigen wollt. Unser tägliches Brot gib uns heute, da geht es unter anderem um unsere Sorgen und dass wir das bei Gott ablegen können, dass wir dankbar sein sollen und teilen, dass wir uns begnügen und um, ich sag mal, das Brot des Lebens, die geistliche Versorgung. Und der zweite Teil, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Da müssen wir aktiv werden, in dem Sinne, dass wir wissen, Sünde zerstört und stört die Beziehung zu Gott. Das heißt natürlich erstmal sich für ihn entscheiden und dann eben diese Beziehung immer wieder herstellen, weil sonst die Beziehung zu Gott leidet. Und Sünde stört und zerstört die Beziehung untereinander, der gleiche Punkt. Wenn irgendwas mit meinem Nächsten ist, dann muss ich das in Ordnung bringen und mich entschuldigen. Und die gestörte Beziehung untereinander stört auch die Beziehung zu Gott. Das ist so ein allumfängliches Paket. Und ich habe mich ehrlich gesagt ganz neu herausgefordert gefühlt durch die Vorbereitung, einfach Vergebung nicht so unwichtig zu nehmen, sage ich mal. Und immer wieder neu, gerade auch in Beziehung zu Gott, wo also mir ging es so, dass ich manchmal pauschal dazu neige, so nach dem Motto abends und vergib mir alle meine Schuld und zack ins Bett. So nach dem Motto, dass man auch konkret drüber nachdenkt, wo habe ich vielleicht Gott heute verletzt, wo ist was im Argen, weil eben Gott Gefühle hat. Gott ist kein Vergebungsroboter, Gott ist ein allmächtiger Gott mit Gefühlen und er möchte, dass die Beziehung zwischen uns stimmt, dass wir als liebendes Kind mit ihm unterwegs sein können. Das wünsche ich uns allen, nicht nur für die Woche, sondern fürs ganze Leben. Amen.